Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf Spezial hier auf meinsportpodcast.de mit Malte Asmus. Lange Gesichter bei den deutschen Handballern nach 60 packenden Minuten gegen Russland. Am Ende stand es 22-22 zwischen beiden Teams. Für die deutschen Spieler fühlte sich dieses Remis aber wie eine Niederlage an. Die Enttäuschung überwiegt so das einhellige Urteil der Mannschaft in Berlin, denn mit einem Sieg hätte das DHB-Team bereits den Hauptrundeneinzug sicher gehabt. Nach zwei Spielen gegen klar unterlegene Gegner war das Duell gegen Russland der erste richtige Härtetest für die deutsche Mannschaft, und in diesem Spiel, da waren andere Tugenden gefragt als noch gegen Korea und Brasilien. Die taktisch disziplinierten Russen, die ließen sich weder von der deutschen Mannschaft beeindrucken, noch von der erneut tollen Atmosphäre in Berlin, und so wurde es ein Spiel mit teilweise dramatischen Zügen, und das arbeiten wir jetzt noch einmal auf, und dazu schalten wir in die Halle nach Berlin. Dort steht Florian Eib, der als Sehbehindertenreporter heute beim Match im Einsatz war und ja auch schon für uns mehrfach hier auf meinsportpodcast.de live als Handballreporter zu hören war. Ja, hallo Florian.
Grüß dich, hallo.
Du kommst quasi direkt aus der Kommentatorenbox, hast das Spiel hautnah verfolgt. Das war ja eine hochdramatische, nicht nur Schlussphase, das war eine hochdramatische Partie insgesamt. Wenn wir uns aber allein diese Schlussphase nochmal angucken, dieser katastrophale Fehlpass von Drucks, dann genau in die Arme von Skurinski, der traf zum 21-21, dann doch wieder Böhm mit dem Tor zum 22-21 und dann Kosorotow mit dem Ausgleich dann doch kurz vor Schluss. Wie hast du diese Szenen erlebt? Wie hast du diese Endphase gesehen?
Ja, also ich glaube, so wie die ganzen anderen Zuschauer hier auch. Also es war natürlich ausverkaufte Halle hier in Berlin. Und also es war schon ein bisschen schade, dass die deutsche Mannschaft das so aus der Hand gegeben hat. Zwischendrin haben sie ja mal mit 4 Toren geführt, auch relativ lange. Und in der zweiten Halbzeit muss man aber auch einfach sagen, die Russen waren wirklich besser. Und gerade am Ende waren sie einfach in der Offensive absolut stark, haben da auch die entscheidenden Bälle verwandelt. Wolf hatte heute nicht seinen allerstärksten Tag, und die Abwehr hat eigentlich über drei Viertel des Spiels gut gestanden von den Deutschen, aber so gegen Ende ist ihnen dann so ein bisschen die Puste ausgegangen. Und was eigentlich noch viel entscheidender ist, ist Kireyev, dass Kireyev im Tor der Russen überragend gehalten hat, für meine Begriffe. Junger Torhüter, 21 Jahre alt, also ein absolutes Talent, und ich habe eine Strichliste geführt, also 9 Hochkaräterparaden, das ist absolute Weltklasse eigentlich, hat ganz, ganz tolle Sachen gehalten und ist am Ende komischerweise nicht zum Man of the Match gewählt worden. Das hat mich ein bisschen gewundert. Das war dann ein anderer Russe, der auch gut gespielt hat und auch maßgeblich für die Tore verantwortlich war. Aber der Torwart war für mich der beste Mann bei den Russen, und an dem sind am Ende die Deutschen gescheitert, und so blieb es dann eben beim 22-22, was eigentlich wirklich ein bitteres Ergebnis ist.
Bitteres Ergebnis, weil ja ein Sieg eben schon dazu gereicht hätte, letztlich auch die Hauptrunde schon zu erreichen. Dafür hatte der Sieg von Brasilien heute gegen die Serben gesorgt. Aber wenn wir nochmal auf diese Phase gucken, wo die deutsche Mannschaft ja sich kurzfristig hatte absetzen können, warum haben sie es nicht durchgezogen? Du hast ein paar Fehler schon angesprochen. Der Bundestrainer sprach im ARD-Interview auch noch von fehlender Effizienz.
Sie haben es nicht geschafft, den Kireyev genug aus dem Konzept zu bringen. Sie haben die einfachen Bälle nicht getroffen. Also Weinholz zum Beispiel vom Kreis, eigentlich eine hundertprozentige Chance, springt auf den Torhüter drauf. Das müsste so nach 2/3 des Spiels gewesen sein. Und Kireyev reißt halt die Hand nach oben, wird da mehr oder weniger angeworfen. Also er hat viel zu viel den deutschen Angreifern den Wind aus den Segeln genommen. Das muss man wirklich sagen. Und ich glaube, wie gesagt, sie sind daran gescheitert, dass der russische Torhüter stark war oder sie einfach nicht geschafft haben, ihn im entscheidenden Moment mal zu überraschen. Weil beim Handball spielt es ja auch eine Rolle, wie überraschend die Angreifer sind. Also es ist ja so, dass sie durchaus einen Torwart auch mal überlisten können. Es sieht zwar immer so aus, als wenn man einfach sich mal so für irgendeine Ecke entscheidet oder sowas, aber ganz viel spielt sich bei den Profi-Handballern natürlich auch mit dem Handgelenk ab. Und man täuscht dann sozusagen einen Wurf in die eine Ecke an und dreht dann das Handgelenk im letzten Moment um, und dann geht der Ball doch in die andere Ecke. Beziehungsweise muss der Torhüter natürlich auch viel spekulieren können, weil er auf die Kurzdistanz natürlich nicht spontan entscheiden kann oder sich anschauen kann, was der Werfer macht. Und Kireyev hat entweder wirklich gut spekuliert die ganze Zeit oder die Deutschen haben halt einfach nicht gut genug geworfen. Und das ist das, was der Bundestrainer meint. Und also so ein 4-Tore-Vorsprung, ich muss sagen, das hat sich in dem Moment wirklich sehr ungefährdet angefühlt. Und ich hatte eigentlich gar keine Zweifel dran, dass das hier gut ausgeht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie das beim Rest des Publikums war. Aber als dann die Russen sich so Stück für Stück wieder rangerobbt haben, da habe ich dann gedacht, naja, ob die Deutschen jetzt nochmal die Kurve kriegen, weil in den letzten 10 Minuten war das nicht so viel. Und auch kurz davor war mal eine Phase, wo Deutschland auch relativ lange kein Tor gemacht hat. Also so 3, 4, 5 Minuten. Und das ist dann halt einfach zu wenig gegen diese Auswahl. Ich sage, es ist ein bitteres Ergebnis, weil die Russen eigentlich nicht besser waren. Und die Deutschen haben sie mehr oder weniger wieder ins Spiel kommen lassen. Also, naja. Man muss sagen, vom Ergebnis her hat uns das natürlich vorhin sehr in die Karten gespielt, dass die Brasilianer gewonnen haben und es ist die Deutschen nicht am Weiterkommen hindern. Da bin ich ganz sicher. Aber Russland wird weiterkommen, auch in die Hauptrunde. Denke ich, die haben noch kein Spiel verloren bisher. 2 Unentschieden, 1 gewonnen und in der Hauptrunde fehlt uns dann halt ein Punkt. Und das können vielleicht dann schon entscheidend sein, weil da wird es dann richtig eng. Und mit der Leistung, das muss man auch sagen, gegen Frankreich wird es schwierig.
Was eben noch dazu kam, auch technische Fehler, wenn wir auch wirklich nur diesen in der 59. Minute durch Paul Drucks da nochmal ansprechen. Einmal der Fehlpass von Drucks, aber da muss man dann auch sagen, die Mitspieler haben es ihm da aber auch schwer gemacht. Die sind nämlich ihm nicht entgegengegangen. Die haben ihn dann auch ziemlich weit werfen lassen.
Ja, die Deutschen sind so ein bisschen eingeschlafen dann hinten raus und es war ganz spannend zu sehen, weil eigentlich die Russen über die Hälfte des Spiels, also mindestens mal bis zur Halbzeit und eigentlich auch kurz nach der Halbzeit, vorne überhaupt keine Ideen hatten. Also es war unfassbar langsam für internationalen Handball, wie sie ihre Angriffe gefahren haben. Da sind sie ganz gemächlich so von der Mittellinie in Angriff gegangen, überhaupt keine schnellen Bälle, keine erste, zweite Welle, sie haben das ganz in Ruhe ausgespielt und komischerweise gegen Ende hat sich dann lieber ihnen Schalter umgelegt und sie haben dann die Angriffe viel, viel schneller gespielt und die Deutschen haben sich davon überraschen lassen. Die haben wahrscheinlich gedacht, dass das weiter so geht, weil wie gesagt, über 3/4 des Spiels hat Russland ganz, ganz langsame Angriffe gefahren und dann erst gegen Ende sind sie ein bisschen schneller geworden. Nur Deutschland konnte dann auch nicht mehr den Schalter so schnell umlegen. Und in der Offensive, ja, das ist eben psychologischer Effekt dann auch, ne? Wenn du merkst, der Gegner robbt sich so Stück für Stück wieder ran vom Ergebnis. Handball ist da eben knallhart. Du wirfst vorne ein Tor, auf der anderen Seite kriegst du sofort das Gegentor. Und das haben die Russen gerade in den letzten 10 Minuten also wirklich dann auch gut gemacht. Und ja, haben Deutschland damit dann den Punkt abgeluchst hinten raus. Und das ist nicht unverdient, weil die zweite Halbzeit geht insgesamt gesehen ganz klar an Russland.
Du hattest den Russen Dibirov schon angesprochen, 8 Tore, der Mann des Spiels. Uwe Gensheimer auf deutscher Seite aber auch wieder mit 8 Toren erfolgreich. Der spielt, auch wenn das jetzt heute kein Sieg war, wenn wir den Uwe Gensheimer, den Kapitän, einfach mal rausheben, auch eine sehr starke WM.
Absolut, ja. Er ist, glaube ich, jetzt wieder bester Schütze überhaupt bei der WM. 8 Tore hat er heute gemacht, vorher hatte er 17, das heißt 25 Tore hat er insgesamt. Und er hat damit auch einen gewissen Abstand auf den Nachfolgenden, der danach kommt, so 5, 6 Tore Abstand, glaube ich, mittlerweile. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Er hat toll gespielt. Er hat vor allen Dingen auch wieder seine 7 Meter überragend geworfen. Also hat eine 100%-Quote nach wie vor. Ich denke, jetzt, glaube ich, 11 7 Meter im gesamten Turnier geworfen, hat alle getroffen und das waren auch keine knappen Dinger. Also er hat ein unglaubliches Repertoire an Würfen drauf, da beim 7 Meter auch sonst aus dem Spiel heute auch 4-mal getroffen und das ja, toll ihm zuzusehen, wie er da einfach ganz flexibel ist, von der Außen auch mal nicht immer nur von außen getroffen hat, sondern er hat auch teilweise aus der Mitte getroffen. Das war auch mal was Besonderes. Er war für mich der beste Spieler heute der Deutschen. Aber ja, reicht eben auch nicht. Er hat alles versucht. Er hat seine Männer angetrieben, hat auch dann eben, ich habe das in den Auszeiten gesehen, da hat der Bundestrainer ihn auch mal wieder machen lassen. Er ist ja so seine rechte Hand und da hat Gensheimer auch mal wieder 1, 2 taktische Anweisungen gegeben, ist immer wieder auch auf die Abwehrspieler zugegangen und hat ihn dann nochmal so ein bisschen Mut eingeflößt. Aber am Ende war es dann doch zu statisch. Wobei ich sagen muss, die deutsche Verteidigung war an sich auch über weite Strecken gut, ja, muss man auch sagen. Nur irgendwie in den letzten Minuten, da hat es dann halt gefehlt. Weil wir hatten ja Russland ganz lange so bei im Bereich zwischen 10 waren es glaube ich zur Halbzeit, Gegentore und dann so bis zu 15, 16. Das ist ja ganz, ganz lange gewesen und das ist ja ein Top-Wert eigentlich gegen so eine Mannschaft der Russen, die man auch nicht unterschätzen darf. Naja, also es ist schade. Gensheimer trotzdem, um jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, natürlich ein überragendes Spiel gemacht. Nur ich bin gespannt, wie er morgen dann ins Spiel kommt, weil die Russen sind wirklich, die Franzosen sind natürlich wirklich ein ganz anderes Kaliber und die gehen auch mit einer ganz anderen Körperlichkeit und vor allen Dingen einer ganz anderen Geschwindigkeit im Angriff rein. Also ich habe die ersten Spiele gesehen, die sind für mich im Moment die beste Mannschaft. Und das wird morgen ein ganz, ganz entscheidendes Spiel werden auf dem Weg der deutschen Nationalmannschaft.
Aber Uwe Gensheimer kennt die Franzosen ja aus dem FF, spielt ja bei PSG. Von daher, das sind ja zum Teil auch Mannschaftskollegen, auf die er da morgen trifft. Vielleicht hat er den einen oder anderen Kniff, den er dann auch den anderen deutschen Nationalspielern verraten kann. Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Spiel vorausgucken und sagen, also positiv aus dem Spiel gegen Russland und aus den bisherigen Spielen auf jeden Fall die geschlossene Mannschaftsleistung und natürlich auch, dass es überhaupt eine Mannschaft ist, die da auf der Platte steht, plus die gute Abwehr, das sind die Pfunde. Und was muss Christian Prokop Ihnen dann für die Franzosen noch mitgeben? Du hast jetzt die Geschwindigkeit der Franzosen angesprochen.
Ja, also ich glaube schon, dass man das auch verteidigen kann. Ich mache mir um die deutsche Verteidigung gar nicht so große Sorgen. Am Handball ist es, glaube ich, wichtig, wie schon gesagt, dass du den psychologischen Effekt auch ein bisschen ausnutzt. Also du musst einfach gegen die Franzosen eigentlich ein Top-Spiel abliefern. Und das mit Top-Spiel meine ich, dass man schon von Anfang an mit einer gewissen Körpersprache und auch Geschwindigkeit im Angriff signalisiert, ich habe hier eine klare Idee, wie ich euch aus dem Konzept bringen kann und ich schließe ab. Also man muss einfach auch in so einem Spiel schnell zum Angriff übergehen, also die schnelle Mitte mal spielen oder so, auch nachdem man ein Tor reinbekommen hat und dann auch Ideen haben, wie man den Ball schnell Richtung Tor bekommt. Also solche Angriffsbemühungen, wie die Russen das gemacht haben am Anfang, dass man sich da mal ganz in Ruhe im Rückraum hin und her spielt und dann man hat so den Eindruck, die haben überhaupt keine Idee, wie sie die Hintermannschaft ausspielen können. Das kann man sich, glaube ich, gegen die Franzosen nicht leisten. Man muss die permanent auch psychisch fordern, also denen einfach die Bälle schön reinknallen die ganze Zeit und dann werden die auch irgendwann unsicher. Die bringen selbst ihrerseits eine unfassbare Geschwindigkeit mit, eine Dynamik und wenn man allein die Dribblings sieht, mit denen die über das Feld laufen, das ist Wahnsinn, das Beste, was ich bisher bei der WM gesehen habe. Ich glaube aber, dass man das auch verteidigen kann. Nur entscheidend wird sein, aus meiner Sicht, dass Deutschland vorne Druck aufbaut. Also immer wieder auch mindestens mal im Anschluss bleibt und die Franzosen nicht davonziehen lässt oder sogar in Führung bleibt. Das wäre natürlich noch schöner, damit sie einfach auch psychisch gefordert sind. Das wird in dem Spiel, denke ich, den Ausschlag geben. Also Deutschland braucht da eine absolute Topleistung. Aber ich denke, hier in dieser Halle ist alles möglich, weil es ist unfassbar laut. Ich habe ja wirklich viele Handballspiele schon kommentiert. Auch in größeren Hallen teilweise, aber hier in der Mercedes-Benz Arena, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre und ich bin sicher, darauf können sich die Deutschen auch verlassen und dann groovt sich das in so einem Spiel halt insgesamt auch ein. Also Mannschaft und auch die Zuschauer und das ist eben das, was ein Heim-WM ausmacht und im Endeffekt sage ich, da kann man jeden schlagen. Ich bin hochgespannt, wie dieses Spiel gegen Frankreich morgen laufen wird. Absolute Empfehlung für jeden, sich das anzuschauen.
Da sind wir natürlich auch, werden auch morgen wieder berichten. Ist es denn aus deutscher Sicht jetzt positiv, dass das Spiel so schnell kommt, nach diesem doch etwas Rückschlag gegen Russland? Die Köpfe bei den Spielern hingen ja auch sehr runter.
Also kann ich ganz klar sagen, glaube ich nicht. Ich denke nicht, dass das positiv ist. Positiv ist vielleicht noch, dass Frankreich jetzt auch spielt, aber sie haben als Gegner Korea, also das dürfte sie jetzt nicht allzu sehr überfordern, wobei ich jetzt nicht die Leistung der Koreaner schmälern möchte, die haben das insgesamt bei dem Turnier schon sehr gut gemacht, aber ich glaube trotzdem, dass das nicht unbedingt ein Vorteil ist. Also ich hätte den Deutschen lieber nochmal einen Tag mehr Auszeit gewünscht, auch um vielleicht sich nochmal ein bisschen taktisch auch was auszudenken oder so, wobei ich davon ausgehe, das haben sie auch vorher schon gemacht. Man wird es eben sehen. Entspannend ist natürlich, wie die Franzosen mit Karabatic, mit ihrem Weltstar umgehen, wenn der dann mitspielt, wie sie ihn in die Mannschaft wieder mit einbeziehen. Das kann ich nicht ganz genau einschätzen, muss ich sagen. Dafür habe ich den französischen Handball zu wenig verfolgt. Aber er ist ja jetzt erst zur Mannschaft dazugestoßen. Und die Mannschaft hat vorher auch gut harmoniert mit vielen jungen und sehr, sehr talentierten Spielern. Und Karabatic ist ja eine Kante und auch ein Routinier. Das kann schon sein, dass sie sich da ein bisschen drauf umstellen müssen. Vielleicht ist das auch eine Chance, die man da ergreifen kann in so einem Spiel. Aber es wird ganz, ganz schwer und ich hätte den Deutschen lieber einen Tag mehr Pause gewünscht, ehrlich gesagt.
Wir sind gespannt, werden das natürlich morgen verfolgen. Ich sage vielen Dank nach Berlin an Florian Alp.
Gerne, danke dir auch.
Und wir machen eine kurze Pause hier bei Anwurf, dem Handball-Podcast auf meinsportpodcast.de bei der Analyse des WM-Spiels zwischen Russland und Deutschland bei diesem 22:22. Und wenn wir wiederkommen nach der Pause, dann gibt's die Stimmen von vor Ort aus der Halle, eingefangen von Rolf Bernardi.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Das Spiel Deutschland gegen Russland bei der WM in Berlin, das haben wir analysiert. Das dritte Vorrundenspiel der deutschen Mannschaft, dieses 22:22, dieses Drama auf der Platte in der Mercedes-Benz Arena. Jetzt wollen wir hören, was die Beteiligten dazu sagen. Unser Kollege Rolf Bernardi war vor Ort in Berlin und hat die Stimmen der Nationalspieler eingefangen. Und zunächst hören wir Martin Strobel.
Ja, wir hatten einfach unsere Probleme, denke ich, im Angriff, dass wir auch ein paar Chancen, die wir dann doch uns erarbeitet haben, wenn wir sie mal in die Tiefe hatten, dann verworfen hatten. Und hinten immer wieder auch die Abräumsachen über links außen das Ganze in den Griff bekommen haben. Und so hat sich Russland um eins ums andere Tor rangearbeitet und ja, zum Schluss dann noch das Unentschieden geschafft in den letzten 10 Sekunden. Wir erarbeiten uns dann zwar noch mal eine Chance, aber die ist natürlich das Problem war die 10 Minuten vor Ende. Ja. Das war uns natürlich war es nicht optimal heute und das müssen wir jetzt trotzdem schnell abhaken, dass wir die Fehler, die wir heute wieder, wo wir im Brasilien-Spiel einfach besser gemacht haben, mit mehr Bewegung kommen. Ich glaube, das ist unser Spiel, dass wir flüssiger spielen, dass wir aus der Bewegung rauskommen müssen. Wir hatten zu viele Stock, Russland hat uns zu viel Raum genommen vom Anlauf und das müssen wir einfach besser machen.
Das waren Analyse und Ausblick von Martin Strobel. Jetzt hören wir Patrick Grötzky.
Mein Eindruck war einfach, dass wir uns sehr schwer getan haben, dann Chancen rauszuspielen im Angriff gegen die, muss man auch sagen, gute 5-1-Deckung von den Russen. In der ersten Halbzeit sah das deutlich flüssiger aus, haben wir viel mehr freie Chancen auch hinbekommen und das ist in der zweiten Halbzeit dann deutlich schwerer gefallen und deshalb machen wir auch am Ende nur 22 Tore. Es gibt in ganz, ganz vielen Bereichen, glaube ich, was zu verbessern. Das ist eine der besten Mannschaften der Welt, die beste Mannschaft in den letzten 10, 20 Jahren und deshalb muss da alles auf einem absoluten Spitzenniveau sein, um da morgen was holen zu können. Und deshalb ist eigentlich jeder Bereich, den wir verbessern müssen.
Und wie hat Janne Kohlbacher das Spiel gesehen?
Ja, ich denke, es war auf jeden Fall ein hartes Spiel mit vielen 1-gegen-1-Situationen, die Russland sehr, sehr gut gespielt hat und gelöst hat. Russland hat sehr aggressiv nach vorne verteidigt, auch bis weit über 9 oder 10 Meter hinaus. Ich denke, wenn wir mehr in die Tiefe kommen und da dann die einfachen Möglichkeiten, die wir haben, noch ein bisschen besser nutzen, kann das am Ende auch anders aussehen. Wir gehen nach der Pause auf 4 weg und können damit mit Sicherheit noch den einen oder anderen nachlegen. Haben wir heute nicht geschafft, trotzdem hatten wir wieder unseren Grundstein, wir hatten eine überragende Abwehr, hatten eine super Torhüterleistung und darauf müssen wir morgen wieder aufbauen.
Und zum Spiel heute und zum Spiel morgen äußerte sich natürlich auch der Bundestrainer Christian Prokop ausführlich in der Pressekonferenz. Wir haben den Auszug hier.
Herr Prokop, Ihre Mannschaft hat ja kurz nach der Pause den Vorsprung auf 4 Tore erhöht. Warum hat sie dann keine Sicherheit im Angriff gefunden?
Ja, wir haben den einen oder anderen technischen Fehler zu viel gemacht im Angriff und haben dann auch des Öfteren mal im gegnerischen Torhüter es nachsehen. Da muss man sagen, dass die Russen sehr diszipliniert ihre Angriffe ausspielen, vor allen Dingen über ihre linke Angriffsseite. Und dadurch setzen wir uns nicht ab, sondern es sind dann nur noch 2 Tore. Und dann ist es natürlich nicht wie Handbremse, aber es ist ein bisschen schwieriger zu spielen. Man kommt nicht ganz in diese Euphorie und Befreitheit rein, wie wir das natürlich aus den ersten beiden Spielen kannten. War aber keine Überraschung. Darauf haben wir uns eingestellt, dass wir 60 Minuten an dem Sieg zu arbeiten haben.
Olaf Bruchmann von der Handballwoche. Christian, 22 Gegentore ist, glaube ich, ein sehr guter Wert. Stimmst du mir zu, dass aber 22 Tore für den Angriff absolut nicht ausreichend ist, um das Spiel zu gewinnen?
Wie ist da deine Meinung? Nein, stimme ich nicht zu, weil wir 17:20 führen und dann, glaube ich, einen Fehlpass spielen, der zum direkten Gegenstoß führt. Wir sind beim 7. Feldspieler frei durch vom Tor und verwerfen den Ball. Also ich kann mit den 22 Toren leben, aber die Russen machen sicherlich 1 zu viel. Da will ich nichts auf den Angriff schieben. Wir sind einfach in den entscheidenden Momenten nicht ganz so konsequent und nicht ganz so clever gewesen, wie wir es uns erhofft haben.
War Fabian Wiede heute keine Option für die Spielsteuerung? Und wenn ja, lag das auch an der Spielweise des Gegners oder gab es irgendwelche anderen Hintergründe?
Nein, das war eine taktische Entscheidung, dass Martin Strobel das Spiel leitet und als zweites Paul Drucks dort kommt. Ich habe es schon oft erwähnt, die Unterschiedlichkeiten ihrer Stärken. Und Spieler, der gerade da war, Divirov, ist ein sehr intelligenter, schlauer Spieler, der aber nicht so aggressiv die Leute verteidigen kann, sondern der stibitzt Bälle. Und da sollte Paul natürlich voll drauf und in die Tiefe gehen. und er hat auch viele 7 Meter dort geholt.
Herr Prokop, in den letzten Tagen war oft die Rede davon, und, wie intensiv und wie wichtig das Wechselspiel zwischen der Kulisse und der Mannschaft sein muss unten auf dem Feld, um das Publikum mitzunehmen und dann auch wiederum die Mannschaft mitzunehmen. War das heute so eine Art Stimmungskiller so ein bisschen, weil nach der Schlusssirene sah es so aus, als hätten die Russen gewonnen und die Deutschen verloren?
Gut, das ist ja natürlich, wenn man 17-20 führt oder 20-22 und am Ende mit 22-22 das Parkett verlässt, dann ist natürlich erstmal Enttäuschung da. Die darf auch heute Abend da sein. Das Schöne an unserer Sportart ist, dass wir innerhalb von 24 Stunden spielen und nicht 5 Tage Pause haben, um uns irgendwas zu überlegen. Und da freuen wir uns drauf. Und die Stimmung hat uns gefallen. Und am Ende ist wieder Standing Ovations. Wir ärgern uns über den letzten Angriff, den wir nicht verteidigt kriegen von den Russen. Aber wir wissen auch, dass wir hier Stimmung aufgebaut haben. Die wollen wir weiter aufnehmen, die wollen wir weiter treiben zusammen mit dem Publikum. Und das wird morgen ein entscheidender Faktor gegen den Weltmeister.
Herr Prokop, welche Bedeutung hat denn jetzt der Ausgang dieses Spiels, dieser Dämpfer für das Spiel morgen? Also welche Bedeutung hat auch das Spiel morgen für Sie und Ihre Mannschaft im Hinblick nicht nur auf die Hauptrunde, sondern auch vielleicht im Hinblick auf mögliche Medaillenambitionen?
Also da verstehen Sie uns bitte, dass wir nicht den Gedanken verschwenden, irgendwo in die Ferne zu schweifen, sondern es geht jetzt ganz speziell darum, dass wir uns kurz zusammensetzen, das Spiel verdauen. Mit Ärgern hat es zu tun, aber vor allen Dingen den Blick nach vorn richten, taktisch unsere Stärken gegen die Franzosen reinbringen. Es ist eine tolle Mannschaft, garantiert. Aber wir haben ja auch schon ein bisschen was aufgebaut und das will ich nicht kaputt geredet haben nach einem Unentschieden, keiner Niederlage.
Und zur Aufgabe Frankreich dann morgen ab 20.30 Uhr in Berlin. Da hören wir dann auch noch Fabian Böhm.
Ja, es wird auf jeden Fall erstmal eine klassischere 6-0-Variante, denke ich. Also das spielen sie ja eher selten. Sie haben das im Repertoire, aber es ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber. Also die haben, glaube ich, alle Positionen doppelt gut besetzt. Eine super stabile Abwehr mit 2 sehr, sehr guten Torhütern drin. Und ja, das wird eine sehr, sehr schwere Aufgabe für uns.
Und diese schwere Aufgabe Frankreich analysieren wir dann morgen hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Wir halten euch in Sachen WM natürlich weiter auf dem Laufenden. Morgen früh gibt es einen kleinen Vorbericht dann noch auf das Match gegen Frankreich und natürlich den Rest vom WM-Tag, die internationalen Spiele. Die nehmen wir morgen dann auch noch auseinander hier bei Anwurf auf meinsportpodcast.de. Dann wieder mit dem Kollegen Sebastian Mühlenhof morgen früh ab circa 8 Uhr kriegt ihr den Podcast auf meinsportpodcast.de. Am besten ihr abonniert den Handballfeed auf meinsportpodcast.de, dann seid ihr immer auf der sicheren Seite und habt die aktuellsten Takes immer bei euch im Podcatcher eurer Wahl.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf meinsportpodcast.de. Daily Down Under. Das Chip and Charge Special mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Abonniere jetzt Chip and Charge. Ab dem 14. Januar täglich als Podcast. Alles rund um die Australian Open und täglich die Möglichkeit, eine aktuelle Ausgabe des Tennismagazins zu gewinnen. Chip and Charge. Daily Down Under. Die Australian Open auf meinsportpodcast.de.